Es gilt für alle beratenden Berufe, sei es Psychiater, sei es Therapeutin, sei es Medizinethikerin, sei es Coach, sei es andere, sei es Politikberatung. Es ist ganz wichtig, immer wieder die eigene Rolle und ihre Grenzen und die eigenen Verpflichtungen zu reflektieren.
Hallo und herzlich willkommen bei Coach Doc, dem Podcast rund um das Thema Coaching und Beratung. Und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit einer Frau, bei der ich immer wieder erlebe, wenn sie einem etwas im Fernsehen erklärt, dann versteht man es endlich. Auch die komplexesten wissenschaftlichen Zusammenhänge. Sie ist, wie ich, Ärztin, hat es aber im Gegensatz zu mir auf der ärztlichen Karriereleiter viel, viel weiter geschafft. Sie ist heute Professorin für Ethik in der Medizin und Gesundheitstechnologie an der TU München, war viele Jahre Mitglied im Deutschen Ethikrat, ist Buchautorin und beschäftigt sich nicht nur in ihrem neuesten Buch mit den großen Fragen des Lebens. Also zu unserem heutigen Podcast mit dem Thema Ethik in Coaching und Beratung kann ich mir jedenfalls keine bessere Gesprächspartnerin vorstellen. Herzlich willkommen, liebe Alena Büchs.
Hallo, lieber Kai, freue mich, dass ich hier sein darf.
Liebe Alena, wir kennen uns seit vielen Jahren, ich sage das kurz davor, deswegen duzen wir uns. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir haben uns natürlich kein leichtes Thema vorgenommen, aber wir machen es heute sehr schmackhaft und im Sinne sehr verdaulich. Das Thema Ethik in Beratung und Coaching. Alena, du hast so viele Rollen und Funktionen inne, einschließlich der kürzlich beendeten Tätigkeit im Ethikrat. Welche von den ganzen Aufgaben beschäftigt dich denn am meisten?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist immer noch der Ethikrat. Das war, auch wenn ich da jetzt nicht mehr tätig bin, ist ja nur in Anführungszeichen ein Ehrenamt, aber das war eben in einer sehr intensiven Zeit. Und da durfte ich auch, weil wir über Beratung sprechen, vermutlich die Art der Beratung machen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, die den mit großem Abstand intensivsten Impact gehabt hat, um ein praktisches Beispiel zu nennen. Wir haben die Priorisierung der anfangs knappen Impfstoffe vorbereitet, gemeinsam mit der Leopoldina, also der Wissenschaftsakademie und der Ständigen Impfkommission. Und das ist das Impfschema geworden, nicht nur für 80 Millionen Deutsche, mehr oder weniger. Also wir haben sozusagen den groben rechtsethischen Rahmen gebaut, der dann mit Evidenz unterlegt wurde und juristisch umgesetzt wurde, sondern das wurde auch von vielen anderen Ländern tatsächlich übernommen, weil wir das sehr transparent und explizit und gut begründet und mit Argumenten und ethischen Prinzipien und so weiter aufgeschrieben haben. Und das ist eine Erfahrung, die übertrumpft einfach alle anderen beratenden Tätigkeiten. Das andere, was ich viel mache, was mich auch im Alltag noch stärker jetzt beschäftigt, ist die klinische Ethikberatung. Das ist etwas wirklich am Krankenbett. Da beraten klinische Ethikerinnen und Ethiker. Das macht vor allem meine Oberärztin. Ich bin da eher im Hintergrund, aber ich bin immer noch bei den Fällen dabei. Die beraten Ärztinnen und Ärzte in schwierigen Entscheidungssituationen.
Also das sind 1:1 Situationen mit Patientinnen und Patienten und den Familien? Oder wen berätst du?
Nein, meistens beraten, also es können alle diese klinische Ethikberatung ansprechen. Das ist, gibt's ja an vielen Krankenhäusern inzwischen, vielen Institutionen des Gesundheitswesens. Gibt es ein klinisches Ethikkomitee, das ist sozusagen das Gremium dazu und wir machen sehr viel auch Ad-Hoc-Beratung. Also bei uns nennt man das wie ein Konsil in der Medizin oder eine Sprechstunde tatsächlich. Also wir gehen auch mit auf Station, wir haben Ethik-Handy und so weiter, ganz viele niedrigschwellige Angebote und dann können sich alle an uns wenden. Man muss aber dazu sagen, mit großem Abstand am häufigsten sind es die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, wenn es irgendeinen Dissens gibt, nur irgendeinen Konflikt. Patient lehnt eine Behandlung ab und die Ärztinnen und Ärzte würden gerne noch behandeln oder umgekehrt, Patient verlangt etwas, was die Ärztinnen und Ärzte problematisch finden, was auch immer. Und da kommt dann die klinische Ethikberatung ins Spiel. Und das ist ganz was anderes als der Ethikrat, weil es eben wirklich ganz konkret, ganz direkt ist. Es geht um einzelne Menschen, es geht um Leben und Tod oft, muss man sagen. Also sehr, sehr wichtige Entscheidungen. Und da haben wir einfach ein Ansatz, der in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch verwendet wird, der inzwischen sehr gut etabliert ist, auf dem wir das aufbauen. Und das funktioniert echt gut. Also ich muss wirklich sagen, das ist mit einer der sinnstiftendsten Arbeiten, die ich so mache, weil du da Menschen wirklich helfen kannst in Situationen, in denen Überforderung sehr häufig ist.
Das, was du gerade erzählt hast, deine klinische Ethikberatung, magst du mal ein Beispiel geben für eine Situation, wo du ein ethisches Dilemma erlebt hast?
Also ich muss dazu sagen, Ethik ist ja jetzt mal ganz kurz eben die Definition, das Nachdenken über das gute und richtige Handeln. Also das ist eine Reflexionsebene der Moral, um es mal technisch auszudrücken. Und das heißt, wir haben ständig in der klinischen Ethikberatung eigentlich immer, fast immer mit ethischen Dilemmata zu tun. Manchmal stellt sich raus, es geht nur um Organisation oder um Kommunikation. Ich schätze mal, das ist in deinem Beruf auch häufig so. Wahrscheinlich ein bisschen häufiger, aber auch bei uns kommt das vor, dass man einfach sortieren muss und dann auf einmal feststellt, hier gibt's kein ethisches Dilemma, sondern hier sind Absprachen nicht ordentlich gelaufen, hier ist Kommunikation nicht übergekommen oder hier sind irgendwie, weiß ich nicht, die Verlegungswege auf der Station vom Patienten funktionieren irgendwie nicht so, wie sie vielleicht funktionieren könnten. Das entwirren wir dann auch, aber sind dann natürlich nicht diejenigen, die vorschlagen, wie soll hier die Kommunikation oder die Organisation gemacht werden.
Das wäre eine Organisationsberatung.
Genau, das macht wer anderes. Aber das schichten wir natürlich oft ab, weil vieles bei uns ankommt. Und man muss ja erstmal gucken, was ist eigentlich ein ethisches Problem. Und ein ethisches Problem ist, wenn du zum Beispiel eine Situation hast, wo zwei wichtige ethische Prinzipien miteinander in Konflikt geraten. Immer noch ganz typisch, sollte man gar nicht meinen, ist, dass Angehörige auf uns zukommen in der klinischen Ethikberatung und sagen, wir wollen nicht, dass die Ärztinnen und Ärzte unserem Vater oder unserer Mutter, ich mache jetzt mal sehr verkürzt, sagen, dass der Krebs hat und stirbt. Das wollen wir nicht. Das schafft er nicht. Oft geht's dann um, weiß nicht, unser Vater hat die Mama verloren, also unsere Mutter ist gestorben vor anderthalb Jahren, unser Vater hat sich davon nie erholt, der ist immer noch in der Trauer, der ist so, wenn wir dem jetzt auch noch sagen, dass er schwer krank ist, das geht nicht. Das ist ein fürsorglicher Ansatz, ja. Man nennt das sehr paternalistisch in diesem Fall, also sagen, wieso väterlich für den eigenen Vater, väterlich, mütterlich sagen, es ist besser für dich, wenn du das nicht weißt.
Ja, weil du verträgst es. Ich übernehme eigentlich die Familienangehörigen die Verantwortung, jemandem anders Schutz überzulegen.
Genau, und das ist durchaus oft mit einem sehr guten Grund, also das ist etwas, was
gut gemeint,
aber das konfligiert sehr direkt mit einem anderen ethischen Prinzip, nämlich dem Recht auf Selbstbestimmung. Und der Respekt vor der Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten ist absolut essentiell. Und muss man auch sagen, ist in Deutschland nicht nur in der ethischen Debatte immer wichtiger geworden, sondern ist auch rechtlich immer weiter aufgewertet worden. Das heißt, heutzutage so etwas zu machen, und wir reden hier nicht über Patienten, deren Selbstbestimmung vielleicht eingeschränkt ist, also die schwere psychische Erkrankungen haben, Demenz erkrankt sind, nicht orientiert oder so. Es geht nicht um Menschen, die ohnehin nicht vollständig selbstbestimmt sind, sondern der schwierigste Fall ist ein solcher, wenn es um eigentlich selbstbestimmte Patienten geht.
Und wenn du das erlebst, du beobachtest dieses Dilemma, du bist ja nicht nur an einem, es sind ja mehrere Beteiligte in diesem Dilemma drin, verstrickt. Wie gehst du jetzt, um diesem Beispiel zu bleiben, wie bist du da vorgegangen?
Also ich habe das jetzt extra deswegen gewählt, weil das völlig klar ist, was man dann tun muss. Es gibt auch viele, viele Fälle, ich habe eine ganze Sammlung, wo das gar nicht so klar am Anfang erkennbar ist und da muss man richtig durch die ethische Analyse durch. Aber hier ist es ganz klar, dass wir schon seit Jahrzehnten entschieden haben, gesellschaftlich, rechtlich, in unserem Medizinsystem, wegen der Selbstbestimmung auch über den eigenen Körper, über Leib und Leben, haben wir ein Recht drauf, ist ja sogar verfassungsrechtlich geschützt, ne? Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung und so weiter, dürfen wir in der Medizin selbstbestimmten Patientinnen und Patienten wichtige Informationen nicht vorenthalten. Das ist also wirklich ein Beispiel, wo diese Anfrage der Angehörigen genuin unethisch ist.
Also keine Gewissensfrage, das ist ein juristisches Problem.
Na, es ist aber auch aus ethischer Perspektive. Deswegen, ich sage das nur, weil es so klar ist, dass es inzwischen juristisch geregelt ist. Das ist oft gar nicht so in der Medizinethik. Wir haben viele Fälle, da gibt es noch gar keine rechtlichen.
Ja, wie in Organisationen, da kommen wir nachher auch noch drauf. Die gibt es noch viel weniger wahrscheinlich.
Ganz
aber
genau.
Das Beispiel ist interessant. Das heißt, da gibt es einen Ablauf, mit dem du das machst.
Na, in diesem Fall würde man schon im ersten Gespräch den Angehörigen sagen, dass das nicht zulässig ist. Und auch erklären, warum. Man würde nämlich diese sozusagen das ethische Dilemma, das die ja auch spüren.
Na klar.
Die wissen, dass das nicht ganz richtig ist, dem Vater sowas vorzuenthalten. Bleiben wir mal bei dem Fall. Aber sie wollen ihn schützen. Und da muss man sagen, dieser Schutz, das ist hoch zu werten. Sie sind hier sehr fürsorglich. Fürsorge ist wichtig. Das ist etwas, was wir füreinander tun sollten. Gleichzeitig kann ihr Vater, wenn er nicht die Information hat, dass sein Leben eventuell zu Ende geht und auch, dass er eine schwere Erkrankung hat, mit der er ja im Alltag umgehen muss, also man müsste ihn ja ständig weiter belügen, kann ihr Vater nicht über sein eigenes Leben so bestimmen, wie er das möchte.
Ja, ja.
Und das ist ein höheres Gut. Früher vor 50, 60, 70 Jahren war das zum Teil, wurde das anders eingeschätzt. Aber das ist, da sagen wir ganz klar, jeder Mensch hat das Recht, über seine eigene Lebensführung informiert zu bestimmen. Und deswegen würde ich da mit den Angehörigen sofort sprechen und sagen, das geht nicht. Weil oft kommen die zu einem und sagen, bitte geh du zum Arzt und sag dem, der soll das für sich behalten. Das
klar.
Kann ich dem Arzt gar nicht sagen.
Klar.
Das geht gar nicht.
Ja, das ist also, ja, in der Transaktionsanalyse würde man das Konzept jetzt benennen können als Einladung in eine Symbiose. Du wirst in eine Symbiose eingeladen, wo Verantwortung übernommen wird für etwas und jemanden, die du gar nicht übernehmen darfst oder kannst oder solltest. Mehrere Dimensionen.
Ja, in der Tat. Und in diesem Fall tatsächlich sollte, weil die Sollensfrage ist ja die ethische Frage.
Genau.
Was soll ich tun? Das ist die Frage der Ethik.
Ich mag mal ein Beispiel, was ich also nicht nur einmal erlebt habe, hatte ich vor einem halben Jahr. Da kam ein Kunde, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, und im Vorfeld wurde deutlich, es muss jemand gecoacht werden. Ich sage jetzt mal, Herr XYZ soll gecoacht werden. Und der gab mir dann, der Geschäftsführer des Unternehmens, den Auftrag und gab mir so einen Tipp noch nebenbei oder eine Bitte. Übrigens, Herr Kochmann, machen Sie mal das Coaching und wenn ich Sie bitten darf, geben Sie mir doch mal anschließend Bescheid, ob der Herr XY für die Position als Abteilungsleiter taugt. Da haben sich ja nun kennengelernt und da wäre mir Ihr Expertenurteil schon wichtig. So, das ist für mich, ich nenne das mal einen verdeckten Vertrag. Da kriege ich also was untergeschoben, was eigentlich nicht Thema eines Coachings sein sollte. Und da bin ich dann auch in einem Dilemma.
In der Tat, das ist ein richtig klassischer Rollenkonflikt.
Richtig.
Denn das Coaching, das du dann ja anbietest, davon gehe ich jedenfalls aus. Mhm. Es gibt ja verschiedene Formen wahrscheinlich, aber in diesem Fall ist es ja ein Individualcoaching.
So ist es.
Für diesen Herrn X, der mit der vollkommen nachvollziehbaren Erwartung an dich herantritt. Erstens, dass alles vertraulich bleibt. Das ist übrigens auch Respekt vor seiner Selbstbestimmung. Vertraulichkeit, also.
Genau, deswegen komme ich drauf. Passt zu dem anderen.
Bei uns ist das Schweigepflicht.
Ja, genau.
Aber bei euch ist es Vertraulichkeit. Das ist ja was sehr Ähnliches.
Ähnlich.
Du kannst nur wirklich in einem Coaching oder eben in einer Arzt-Patienten-Beziehung, das ist sehr ähnlich, ehrlich und ernsthaft über alles sprechen und dann auch deinen Patienten oder deinen Klienten wirklich respektieren in seiner Selbstbestimmung, wenn du zusichern kannst, das ist ein geschützter Raum.
Richtig.
Es dringt nichts raus. Das heißt, das konfligiert mit dem Ansinnen dieses Geschäftsführers, der eigentlich was anderes will. Der will eine Bewertung.
Und nennt das Coaching.
Und offensichtlich gibt's dann dahinterliegende andere Konflikt oder Herausforderung, dass der nämlich, dass vielleicht in diesem Unternehmen die Kultur nicht herrscht.
Genau.
Weil man könnte ja einfach sagen, das ist ja völlig legitim, zu sagen, pass mal auf, ich habe hier eine Position, Abteilungsleiter, ich will 2, 3 Kandidaten, die schicke ich jetzt mal, es gibt da ja sicherlich
Assessment Center
und so, das kann man doch alles machen, ist doch überhaupt nicht verwerflich. Das wäre transparent.
Ganz genau. Und das war genau so, bin ich übrigens auch vorgegangen. Ich habe das gehört, habe gesagt, Mensch, vielen, vielen Dank für das Vertrauen. Um es mal ganz transparent zu machen, Sie bringen mich gerade in ein Dilemma.
Ja.
Jetzt habe ich die Wahl, aber ich möchte sie Ihnen überlassen. Auf der einen Seite haben Sie mich als Coach angefragt. Das hieße, es gibt ein engeres Vertrauensverhältnis zwischen mir und dem Klienten. Jetzt höre ich raus, Sie würden gerne eine Bewertung, ein Assessment. Wenn Sie das abwägen, was wäre Ihnen lieber? könnte möglicherweise beides, ich kann nur nicht beides
gleichzeitig.
Zur gleichen Zeit.
Ja, und vor allem nicht intransparent.
So ist es.
Denn ein Mitarbeiter muss auch wiederum wissen, dass er bewertet wird, jedenfalls dann, wenn er eigentlich denkt, er kann sich öffnen
genau.
und was lernen im Coaching. Coaching ist ja, also da gehst du ja schon, nehme ich an, auch in sehr, sehr intensive, auch sehr persönliche Dinge.
Meist
zum Teil.
Sehr persönlich,
in private der Tat. Themen. Und das ist der Bruch so einer Vertraulichkeit, genau. wenn da sozusagen Stealth Assessment stattfindet.
Genau, genau, der ja. Tarnkappenbomber.
Das geht.
Also da fliegst du dann im trojanischen Pferd des Coaches ein mhm. und gehst mit anderen Themen raus. Das war ein nur als ein Beispiel, sowas
okay,
hatte ich auch.
Darf ich noch eine Sache dazu
ja, klar,
sagen?
Bitte.
Weißt du, warum das so problematisch ist?
Mhm.
Wenn das diesem Ansinnen stattgegeben würde, würde das auf Dauer deinen Berufsstand schädigen, weil die Leute dann das Vertrauen verlieren.
Genau.
Also deswegen macht das ja auch niemand, aber
genau.
das würde sich ja rumsprechen.
Richtig.
Aha,
ja,
da kommen die Coaches und die versprechen mir ja. irgendwie hier Vertrauliches, ich kann mich weiterentwickeln und eigentlich ist nur die Geschäftsführung, die
ja.
uns hier durchprüft. Das wäre ja, also das da muss man auch immer mitbedenken. Es geht nie nur oder selten nur um diesen ganz einen individuellen Fall in solchen Konflikten, sondern man muss mitbedenken, was wären Sekundäreffekte, die auch tatsächlich weiter auf sozusagen, also das wäre ein Reputationsschaden letztlich, wenn man so etwas machen würde. Und deswegen muss ich sagen, finde ich das ganz schön frech von dem Geschäftsführer, dass der damit an dich herangetreten ist. Und gut, dass du das so gelöst hast.
Das passiert immer mal wieder. Und ich glaube, deswegen gibt es zum einen natürlich die Aufforderung, sich selbst immer wieder zu prüfen. Ist man selber eigentlich, wo bleibt man gerade und bleibt man konform? Es gibt auf der anderen Seite bei den ganzen Verbänden, DBVC, also dem Verband der Deutschen Coaches, in der Systemischen Gesellschaft, in der DGTA, in der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse, gibt es Ethikkommissionen. Da gibt es auch ethische Verpflichtungserklärungen, weil du gerade sagst, das ist nämlich allen bewusst, dass sowas sich ganz schnell einschleicht und dann natürlich die ganze Innung, sag ich mal salopp, in Verruf bringt.
Und weißt du, was ich oft sage? Weil Leute denken manchmal, Ethik, das ist so neben, das ist ihnen so ein Gedöns.
Genau,
ja?
genau.
Das ist so weiches Zeug und so. Nee,
knallhart.
Das geht in den Kern
so
der
ist
Professionalität.
Und da habe ich ein schönes Beispiel, denn ich habe gerade im Vorfeld zu diesem Podcast ein bisschen recherchiert und es gibt von der Wirtschaftsberatung PricewaterhouseCoopers, eine Untersuchung in den USA, haben 2018 erstmals sind erstmals die CEOs wegen moralischer Verfehlungen geschasst worden, mehr statistisch als wegen schlechten finanziellen Ergebnissen.
Ah, interessant.
Also die CEOs werden überwiegend im Moment wegen moralischer Verfehlung, das heißt Sündenregister geht von Verstrickungen in Betrug, Korruption, Insiderhandel.
Boah. Krass.
Das also zeigt, das ist kein softes Thema.
Das ist überhaupt kein softes Thema. Ich nehme an, dieser Zuwachs liegt, das ist oft so, auch an einer höheren Aufmerksamkeit auf dieses Thema, weil man nach der Finanzkrise, da sind ja diese ganzen Studien und Untersuchungen rausgekommen, beziehungsweise auch die Debatten gelaufen
ja.
zur Verantwortung von Banken-CEOs und so, die da irgendwie diese ganzen wilden Finanzgeschäfte gemacht
mhm.
haben, zur auch dazu, wie an den Business Schools, also ich weiß es aus
mhm.
Harvard,
mhm.
Wo ich die Finanzkrise live und in Farbe erleben durfte.
Da warst du damals auch.
Ich war damals da. Ich bin gekommen eine Woche nachdem Lehman Brothers kollabiert war.
Oh mein Gott.
Fing mein interfakultäres Projekt zwischen der Medical School und der School of Public Health an und wir hatten echt keine Chips und kein Wasser im Seminar, weil das wirklich, weil die Harvard war sehr stark betroffen, weil die sehr stark investiert waren in Bernie, wie heißt er denn? Bernie Madoff und bei Lehman Brothers glaube ich auch und so. Also das war richtig, da waren so Liquiditätsprobleme auf einmal da. Also das war sehr eindrucksvoll. Und im Zuge dieser Krise hat man sich angeguckt, die Business School Absolventinnen und Absolventen. Und da gibt es ja diese berühmten Studien, die zeigen, CEOs haben häufiger bestimmte Aspekte der sogenannten Psychopathie.
Mhm.
Also haben bestimmte Charaktereigenschaften, die sie, also das heißt, bitte, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, das heißt nicht, dass sie Psychopathen sind,
nein.
sondern dass es eine bestimmte Fähigkeit gibt, von Empathie zu abstrahieren in bestimmten Situationen, die sehr hilfreich sein kann dafür, Entscheidung zu treffen, was weiß ich, für ein Unternehmen mit 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da musst du eine bestimmte
gewisse
Fähigkeit
Resilienz.
Haben.
Gewisse Resilienz.
Genau.
Oh.
genau. Mhm. Aber
der Preis
Kehrseite ist davon ist,
genau.
insbesondere wenn da so wenn sozusagen so auch das gesellschaftliche Klima der Gestalt ist, you can do no wrong, ja, hau mal feste drauf, Hauptsache irgendwie die finanziellen Ergebnisse passen, dann kommt es eben dazu, dass Einzelne und dann irgendwann auch mehr, weil wir alle wissen, dass soziales Verhalten ja ansteckend ist in unseren sozialen Gefügen.
Vorbilder oder nicht.
Genau, kommt es dazu, dass das dann häufiger auftritt. Und ich bin überhaupt nicht überrascht über diese Daten. Ich wusste nicht, dass es inzwischen der häufigere Grund ist.
Der häufigere Grund.
Für Entlassung. Das finde ich, also dann gibt es da tatsächlich ein Problem.
Es gibt noch ein anderes Beispiel, das würde ich kurz mit dir besprechen. Psychotherapie. Psychotherapiesitzungen im klassischen Sinne sind Vereinbarungen, sind ja auch länger als Coachings, geht ja in der Regel Monate, manchmal Jahre. Da gibt es dann häufig auch über die Zeit eine starke emotionale Abhängigkeit der Klient zum Therapeuten oder zur Therapeutin, wo dann auch gesagt wird, also während wir hier miteinander arbeiten, das ist die Vereinbarung, sollten Sie, ohne es mit mir zu besprechen, keine fundamentalen Lebensentscheidungen treffen. Das heißt, wenn wir jetzt, ich dein Therapeut wäre, du wärst die Klientin, dann würde das bedeuten, dass die Frage zum Beispiel, ich habe gerade jemanden kennengelernt, wir überlegen zu heiraten, das darfst du nicht, dürftest du nicht, ohne meine, nicht den Konsens, aber zumindest das hier einzubringen tun, nicht weil es dir verboten ist, sondern weil es eine Abstimmung ist zwischen dem Therapeuten und der Klientin.
Ich glaube, die jungen Leute würden das übergriffig nennen.
Das würde ich am mindesten.
Ich würde denken, das ist ein wirklich sehr veralteter, also wirklich obsoleter Paternalismus.
Ja.
Also diese Idee, dass ein Therapeut, egal wie gut und egal wie lange man jemanden in der therapeutischen Beziehung kennt, wissen kann, ob ein Patient, eine Patientin oder Klientin in der Lage ist oder nicht, wichtige Entscheidungen zu treffen. Das ist ein Eingriff wiederum in die private Lebensführung und die Selbstbestimmung, den ich wirklich hochproblematisch finde. Und ich freue mich sehr zu hören, dass das nicht mehr gibt.
Also ich kann das nicht für jeden, das ist ja weltweit vielleicht auch ein bisschen anders, aber das ist zumindest etwas, was viele Jahre etwas ist, was ein Teil des Verhaltens und der professionellen Erwartung fast war, dass man das mit dem Klienten so abstimmt.
Also es gibt natürlich, ich bin, das muss ich dazu sagen, keine Expertin für Therapie und Therapieformen, aber natürlich hat man in der ärztlichen Ausbildung auch immer, lernt man ein bisschen was zur Psychiatrie und es gibt in der Psychiatrie, gerade bei langen stationären Aufnahmen, etwa im Bereich von Essstörungen, aber auch zum Teil im Bereich von psychotischen Erkrankungen, also Erkrankungen sozusagen im weiteren psychotischen Formkreis, auch bei Suchterkrankungen, verschiedene Formen von Behandlungsverträgen. Und da kann man schon dann gemeinsam überlegen, dass da Dinge aufgenommen werden, die du und ich niemals unterschreiben würden, weil wir sagen, ihr seid ja wahnsinnig, ihr werdet mir ja hier jetzt nicht vorschreiben,
was ich essen
was
und nicht
ich
essen
zu tun habe und so. Aber wenn das Teil des psychiatrisch-therapeutischen Behandlungsziels ist, dann kann man das in dem besonderen Kontext machen. Aber das muss immer wieder überprüft werden.
Genau.
Das sind auch nie sozusagen bindende, im rechtlichen Sinne bindende Verträge, sondern das sind so Art Behandlungsübereinkünfte und Vereinbarungen, weil, das muss man auch sagen, die Behandelnden wiederum in der Lage sein müssen, abzuschätzen, gibt es hier eigentlich einen Erfolg oder geht es hier weiter oder unterläuft ein Patient, eine Patientin diese Absprachen kontinuierlich, weil das dann heißt, dass der Erfolg dieser Behandlung auch medizinisch nicht gegeben ist.
Ja.
Das ist nochmal was anderes. Aber das, was du beschreibst, finde ich sehr, sehr problematisch. Mir ist noch was anderes eingefallen, als du dieses Thema erwähnt hast mit den langen therapeutischen Beziehungen. Also Therapeutinnen und Therapeuten haben ja Supervision, müssen sie haben meines Wissens, haben auch Selbsterfahrung, also müssen das selbst auch erlebt haben. Und trotzdem gibt es immer wieder diese Berichte, das wird auch in meinem Fach tatsächlich ein medizinethisches Forschungsgebiet, nicht meins, muss ich dazu sagen. Also ich berichte jetzt nur so ein bisschen von der Seite, dass es immer wieder diese Berichte gibt, dass Therapeutinnen und Therapeuten insofern die Distanz da verlieren oder die Professionalität verlieren, als sie ihre Patientinnen und Patienten wirklich in einem Zustand halten, aus dem sie ihn eigentlich herausbegleiten sollten, entweder tatsächlich aus ganz schnöden finanziellen Überlegungen, ja, weil also insbesondere ganz stark ist das bei so tief eingreifenden Verfahren wie der tiefen psychologischen, also sozusagen nach Freudsche tiefen psychologische Behandlung, wo du fünfmal die Woche und solche Sachen über Jahre und sowas, ne, wo und also das wird inzwischen, das kann sehr gut funktionieren, aber das wird sehr stark von Supervision begleitet, dieser Therapeuten, und muss immer wieder erneut auf den Prüfstand gestellt werden. Aber es gibt eben diese Berichte, dass das auch ausgenutzt wird. Ist es. Oder aber, weil da wirklich, wie hattest du das eben genannt, eine symbiotische Beziehung entstanden ist, die nicht entstehen sollte.
Genau.
Denn professionell, und ich glaube, das gilt für alle beratenden Berufe, sei es Psychiater, sei es Therapeutin, sei es Medizinethikerin, sei es Coach, sei es andere, sei es Politikberatung. Es ist ganz wichtig, immer wieder die eigene Rolle und ihre Grenzen und die eigenen Verpflichtungen zu reflektieren.
Ja.
Und deswegen ist tatsächlich, um das nochmal zu betonen, so etwas wie eine Berufsethik alles andere als irgendwie so ein unterferner
Liefengedöns. Nein, das ist kein Gedöns.
Das ist der Kern des Berufes.
Finde ich auch.
Und ich sage den Leuten auch immer, ich sage meinen Ärztinnen und Ärzten, meinen Studenten im Hörsaal, sage ich, ihr seid alle praktische Ethiker, ob ihr wollt oder nicht, weil der Arztberuf so ist.
Genau.
Ihr habt ständig mit ethischen Fragen zu tun. Ihr nennt das nur nicht so. Und ihr macht es euch auch nicht die ganze Zeit bewusst und es ist nicht immer explizit. Das ist auch gut so. Aber hier in meiner Vorlesung, hier in diesem Moment eurer Ausbildung, das ist ein Fach in der Approbationsordnung, zu Recht, hier reflektieren wir das, damit ihr das Handwerkszeug habt, später in der Praxis zu erkennen, ui, vielleicht sollte ich immer ein bisschen aufpassen, weil ihr gerade blinkt sozusagen, ach, ne?
Weil
könnte das.
Genau, weil du es gerade sagst, es blinkt als Beispiel für, ich würde dich mal fragen, wo empfindest du oder wo könnte man denn bei sich selber drauf achten, dass man sich unethisch verhält? Wie spürst du denn Unethisches in dir? Oder wie könntest du sagen, worauf wäre zu achten?
Es gibt verschiedene Wege und da bin ich tatsächlich auch keine Expertin für, weil das gehört auch wieder in ein anderes Fach, aber ich lese diese Dinge mit Interesse. Es gibt Menschen, wenige Prozent der Bevölkerung, die das tatsächlich nicht wahrnehmen können. Es gibt ja und da ist man dann wirklich im Bereich von vermutlich zum Teil sogar krankheitswertigen.
Neuropsychologisch gesehen.
Ja, irgendwie sowas, ne? Ansonsten, alle anderen Menschen wissen prinzipiell, wenn sie sich unethisch verhalten.
Es gibt.
Wir haben ein ganz entwickeltes, wie gesagt, selbst Menschen, die aufgewachsen sind in einem herausfordernden, ich sage das jetzt extra euphemistisch, Elternhaus, wo ihnen kein klarer moralischer Kompass oder irgendwie sowas mitgegeben wurde. Wir sind alle so vielgestaltig sozialisiert, um jetzt mal diesen Begriff zu verwenden, dass wir eigentlich alle einen moralischen Kompass haben. Der unterscheidet sich. Ich will jetzt nicht sagen, das ist nur eine, aber wir haben alle so ich nenne das immer moralische Bauchgefühle.
Ja.
Und die spürst du auch im Körper. Deswegen ist ich empfehle meinen Studierenden immer, wenn sie im Bauch spüren, irgendwas hier ist nicht okay und sie wissen nicht genau was, also das gebe ich denen mit für ihre ärztliche Praxis.
Sehr gut.
Dann haben sie oft eine Situation,
sehr gut,
wo es nicht um das Medizinische geht, weil das können sie sofort intellektuell runterrattern. Und vielleicht müssen wir was nachschlagen oder einen Kollegen fragen oder so. Aber dieses Vage, und zwar im Körper.
Spannend, nicht?
Ja, einen spüren es mehr in der Brust, die anderen spüren es mehr im Bauch. Und vor allem dieses, ich nehme das mit nach Hause und das lässt mich nicht so
genau, wenn los. Du nachts wach wirst.
Ja.
Ich habe gelesen, dass es bildgebenden Verfahren im Gehirn, kannst du ja sehen, welche Areale sind aktiv. Und das, wo du ethische Entscheidungen reflektierst, das Areal ist wohl der ventromediale präfrontale Kortex, ist das gleiche Areal bei wirtschaftlichen Entscheidungen. Das heißt, das finde ich jetzt ganz spannend, dass du eigentlich schon neurophysiologisch im Gehirn sehen kannst, dass die Bedeutung ähnlich gewichtet ist, zumindest im gleichen Areal funkt, ob du eine ökonomische Entscheidung triffst oder vor einer ethischen stehst.
Ich habe einen lieben Freund, der ist Ökonom, der hat immer gesagt, Ethik und Ökonomie sind so nah beieinander. Natürlich, es gibt ja verschiedene Schulen der Ethik und ebenso verschiedene Schulen der Ökonomie, aber klar, diese individualethischen, sehr persönlichen, bei uns jetzt patientenorientierten Entscheidungen, auch da kommen ökonomische Fragen übrigens durchaus ins Spiel, ne, wenn du Gerechtigkeitsfragen hast, ne, also auch so Finanzierungsfragen und solche Dinge oder wie gehen wir mit den ganzen Nichtversicherten um, die in Deutschland ja behandelt werden, zum Teil eine ganz komplexe Fälle und solche Dinge, aber Das, da würde ich sogar noch sagen, da ist wahrscheinlich der Unterschied am größten. Aber alles an ethischen Fragen, und das, damit beschäftigt sich mein Fach ja auch, auf der gesellschaftlichen Ebene, ist eine sehr ähnliche Entscheidungsform wie die ökonomische. Mit dem Unterschied, dass wir die Sollensfrage stellen und sagen, was ist das, was wir tun sollen? Mhm. Was ist das gute und richtige Handeln im normativen Sinne? Und die Ökonomie fragt eben nach anderen Zielsetzungen.
Ja, klar. Ist eine andere Funktionslogik.
Genau, aber der Prozess ist, extrem ähnlich. Ja.
Vielleicht, wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Zwei Dinge würde ich gerne. Ich würde gleich über dein Buch gleich noch sprechen. Du bist ja gerade Herausgeberin und in wenigen Tagen erscheint das. Da würde ich gleich zukommen. Aber ganz zum Schluss vielleicht nochmal als Tipp. Ich bin ja nun nicht in der therapeutischen Ebene, wie du weißt, mehr tätig als ehemaliger Arzt heute. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen arbeiten wir in Organisationen. Wenn du mal an angehende jüngere Beraterinnen, Berater und Coaches denkst, im Sinne ethischen Achtsambleibens, wie und welche Art von Kompass kann man sich denn zulegen? Hättest du Empfehlungen, worauf man achten könnte?
Also ich würde zwei Dinge sagen, eine innere, eine äußere. Ich halte es für sehr wichtig, auch das ist immer meine Empfehlung an meine Crowd, die Selbstreflexion. Man muss wirklich die eigenen Wertvorstellungen prüfen und erkennen. Wir sind inzwischen, was das anbelangt, gesellschaftlich besser geworden. Es gibt ja sogar Ethik als Schulfach und so. Das ist man merkt da auch Fortschritte, wenn du dir die Studien anguckst, dass das sozusagen Verständnis unserer Wertüberzeugungen, Wertvorstellungen ist präziser geworden für viele Menschen. Das kannst du nachweisen. Aber trotzdem machen wir das im Alltag sehr selten eigentlich. Und das ist eine Praxis, die sollte man wirklich sich zu eigen machen. Denn du wirst ja auf Klienten treffen, die andere Wertvorstellungen haben. Und da musst du trotzdem in deiner Professionalität bleiben und auch akzeptieren, wir sind eine plurale Gesellschaft. Nicht alles, was für mich, was meinen Wertvorstellungen entspricht, entspricht auch den Wertvorstellungen meiner Klienten.
Das ist Teil des Respektes und des gegenseitigen Bauens eines Beratungssystems, dass ich das Klientensystem mit seinen Wertvorstellungen verstehe und akzeptiere.
Genau, und die gegenseitige Verständigung. So ist es. Und sozusagen das.
Also Selbstreflexion war eins.
Und das zweite ist das Äußere, denn das ist auch nicht alles beliebig. Wenn man Teil einer Profession ist, eines Berufsstandes, dann sollte man die grundlegenden ethischen Regeln kennen, die für diesen Berufsstand gelten. Du hast es gerade schon erwähnt, bei euch gibt's das, bei uns gibt's das auch. Also die medizinische Ethik, das ist ja im Prinzip vor allem Arztethik, aber auch zum Teil Pflege und andere Gesundheitsberufe, ist sehr, sehr ausdifferenziert. Das heißt, ich unterrichte meine Leute in den Grundprinzipien und ich gebe denen sozusagen das Werkzeug mit und ich sage denen auch, wie funktioniert eine klinische Ethikberatung, wie machen wir das? Das ist richtig durchstrukturiert. Da gibt es Empfehlungen unserer Fachgesellschaften seit vielen, vielen Jahren, alles evaluiert. Das wächst immer noch, das entwickelt sich immer noch. Aber das sollte man auch kennen. Ja. Man sollte die Basics kennen. Man muss nicht Berufsethiker werden, aber die Basics der eigenen beruflichen Ethik, die sollte man kennen.
Guter Punkt. Jetzt bin ich neugierig. Vielleicht nochmal zum Schluss. Du hast ein Buch geschrieben über die großen Fragen des Lebens. Wie bist du auf dieses Buch gekommen und was erfahre ich in dem Buch?
Ich will das seit 10 Jahren schreiben.
Okay.
Und alle wollten von mir, dass ich ein Buch über die Pandemie schreibe. Und ich habe gemerkt, nee, es gibt wirklich viele Bücher über die Pandemie. Erstens. Und zweitens, ich habe so viel zur Pandemie und auch zur Aufarbeitung und zu allem gesagt. Ich will darüber jetzt nicht auch noch ein Buch schreiben. Ich möchte schreiben über das, was mich seit jetzt bald 20 Jahren immer wieder begeistert. Darüber, dass dieses Nachdenken über ethische Fragen uns allen gesellschaftlich helfen kann. Ja, das ist sozusagen der hehre Anspruch. Aber tatsächlich vor allem persönlich. Dass es für die individuelle Entscheidungsfindung unheimlich hilfreich sein kann. Immer dann, wenn es wirklich um schwierige Fragen geht. Weil für mich sind so Fragen, du hast jetzt sehr viel von Tod und Sterben gesprochen und das ist ein großer Bereich, aber natürlich gibt's auch ansonsten bei chronischen Erkrankungen oder denk an Dinge wie Kinderlosigkeit oder denk an Dinge wie die Behandlung von Menschen, die eben noch nicht einwilligungsfähig sind, Kinder, Jugendliche, Babys, bis hin zu ganz Hochaltrigen oder Menschen mit Demenzerkrankungen. Also was, es gibt so viele Fragen und für die meisten Menschen sind die total neu und echt überfordernd.
Das heißt,
weil das Leben konfrontiert dich damit.
Ja, genau.
Für mich ist das mein Job und ich habe Antworten darauf. Aber ich habe mir tatsächlich auch den Markt angeguckt und es gibt aus meinem Fach natürlich ohne Ende Fachliteratur, die zitiere ich übrigens auch ausführlich. Also es gibt ein dickes, kleines Kapitel hinten, wo man ganz viel Fachliteratur finden kann. Aber es gibt eigentlich kein Buch, das so ein bisschen plastischer oder ein bisschen lockerer und eben nicht als Fachbuch,
verstehe,
sondern sagen wir mal für die etwas breitere Leserschaft das aufarbeitet. Und mein Ziel ist es, den Leuten wirklich anhand tatsächlich auch echter Fälle, echter Patientenfälle, so ein Instrumentarium an die Hand zu geben, wenn mich sowas ereilt. Oder vielleicht will ich auch einfach so darüber nachdenken, weil mich das schon immer interessiert hat. Weil ganz ehrlich, Medizin geht uns alle an. Ja, also wir sind alle mal krank. Wir alle kennen Menschen, die wir lieben, die mal krank sind. Wir alle wollen auch gesund bleiben. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil. Ja. Also wie kann man gesund bleiben? Und dieses Buch ist aus mir rausgeflossen. Also wirklich, ich will das seit 10 Jahren schreiben.
Wie lange hast du geschrieben?
Ich hatte eigentlich ein halbes Jahr geplant und dann ist mir ein gesundheitlicher kleiner Eingriff dazwischen gekommen und dann irgendwelche beruflichen Dinge, wie das dann immer so ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe den Hauptteil, also wahrscheinlich in 8 oder 10 Wochen.
Wow, also war's richtig im Flow, wie Jackie.
Ja, richtig im Flow. Auch
Wahnsinn.
So, dass da waren die Kinder zum Teil in Sommerferien.
Ja. Irre.
Irgendwie segeln oder so. Und es war mit die beste professionelle Erfahrung meines Lebens. Weil das so rausgekommen, also ich habe einfach angefangen zu schreiben und dann bin ich wie aus so einem Rausch aufgewacht und hatte irgendwie 14 Seiten, die ich dann beim Redigieren natürlich noch ein bisschen glätten und dann guckst du Konsistenz und passt das alles, wie du dir das überlegt hattest von der Struktur. Aber man vergisst das dann richtig, wie das passiert. Das ist ein echt kreativer Prozess, diese Art von Schreiben. Und ich schreibe ja mein Leben lang. Das ist ja mein Job.
Aber hier ist eine andere Zielgruppe. Das ist ein
völlig anderes Schreiben.
Dann, was ich raushöre, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Es ist ja noch nicht mehr erschienen. Ich spreche jetzt einfach das Buch an, weil ich das auch ein Stück promoten mag an der Stelle. Aber sag nochmal, wie heißt das Buch?
Leben und Sterben. Die großen Fragen ethisch entscheiden. Erscheint beim S. Fischer Verlag am 26. März, wenn wir schon den Werbeblock machen.
Haben wir den ja drin. Ja, also die großen Fragen des Lebens. Danach kann eigentlich jetzt nichts mehr kommen. Liebe Alena, das lassen wir so stehen. Ich danke dir sehr für diesen Austausch unter Kollegen und gleichzeitig auch über den Fachliche hinweg, mit dem ich sonst arbeite. Es war ein ganz, ganz spannender Einblick. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir, lieber Kai. Das war super.
Der Coach Doc heute auf Visite mit Alena Büchs zum Thema Ethik in der Beratung. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Auf bald. Ich bin Kai Kochmann. Eine Lead to Grow Produktion.